Ich bin beim Kochen vorher, also bevor ich jetzt hier durch Taris Kochschule gegangen bin, ein bisschen schludriger gewesen, muss ich sagen. Da war die Schnelligkeit immer Prämisse. Aber genau, ich mache das jetzt wirklich, ich habe mir dann auch sofort ein Messerschärfer gekauft, und zwar vom Feinsten, weil tatsächlich das ist das A und O. Das sind so Dinge, und ich habe jetzt auch tatsächlich bessere Töpfe zu Hause. Also das hat auch schon abgefärbt. So wirklich, ich habe diese Teflon-Sachen ausgemottet und jetzt bessere Töpfe. Es macht einen Unterschied. Diese Details auch, die ich von Tarek so mitnehme.
Klar, in der Profiküche muss es immer zackig gehen, aber Kochen an sich ist was mega Sensibles und ganz Gefühlvolles, und man kann da mit ganz viel Hingabe was Tolles machen, und es geht einem danach auch besser. Also nicht nur durch das, durch die gesunden Lebensmittel, sondern auch der Prozess, den du da, der Weg dahin ist entspannend, entschleunigend.
Wenn du keinen Zeitdruck hast.
Ja. Wenn man,
du hast immer, also bei dir habe ich immer gedacht, du bist auf der Flucht.
Dr. Matthias Riedel, gesünder leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Heute sind gleich zwei Fernsehstars bei mir. Da ist Dr. Matthias Riedel, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund? Und wir haben heute noch einen Spezialgast bei uns, Tarek Rose. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass Sie beide hier sind.
Ja.
Tarek Rose ist vielen Leuten bekannt aus Hamburg. Er hat nämlich das Restaurant Engel. Eigentlich ist es Kaffee Engel, richtig?
Nee, schon
Restaurant Engel, okay. Früher hieß es mal Kaffee Engel.
Aber ganz früher.
Und er ist vor allem auch bekannt aus dem Fernsehen, weil diese beiden Herren, die kochen zusammen. Und zwar bei Ist besser im NDR. Herzlich willkommen. Und was hat Sie beide denn eigentlich mal zusammengeführt? Ursprünglich, nicht hier, sondern für die Sendung.
Ja, ich habe vorher schon drüber nachgedacht. Also es war auf jeden Fall der NDR, und wir sind uns ja im Rahmen des NDRs so mehrfach über den Weg gelaufen. Wir haben 2015 das erste Mal, damals noch in meiner Wohnung, zusammen gedreht. Da haben wir mit allen drei Ernährungsdocs und noch ein paar anderen Menschen, die was mit Ernährung zu tun hatten, so einen kleinen Piloten gedreht, so nacheinander, wie wir verschiedene Folgen. Und das war für uns sozusagen der Anstoß des Ganzen. Und seitdem kreuzen sich unsere Wege recht regelmäßig.
Genau, und dann kam der NDR in der Corona-Zeit auf den Gedanken, die Leute sind jetzt zu Hause, die wollen zu Hause kochen. Und dann wollen sie es auch gesund haben. Ist ja wichtig für die Infektabwehr, ne? Und dann war das mal für die Corona-Zeit gedacht, ne?
Ja, war ja auch praktisch, war ja auch für mich praktisch. Im Restaurant konnte ich eh nicht so viel kochen.
Ja, stimmt.
In der Zeit.
Hat ins Fernsehen
gegangen. Haben wir das Ganze dann sozusagen das Essen den Gästen nach Hause gebracht mit der Sendung.
Ja.
Und es war super.
Und das war aber so erfolgreich, dass sie es fortgeführt haben.
Ja, wir haben jetzt 45 Sendungen insgesamt, würde ich sagen, also von dem Format. Davor haben wir ja schon mal so 10 gemacht mit den Ernährungsdocs. Also wir haben, in dem Bereich haben wir schon relativ viel, und die ganze Sendung, glaube ich, jetzt mittlerweile über 100 Mal oder so, alle verschiedenen Sendeformate davon zusammen.
Und dann wurde die Sendung ergänzt sozusagen, Ist besser ist ja dein Format, ein ganz altes Format. Seit wann machst du das eigentlich?
Nee, das war tatsächlich, als wir damals angefangen haben, 2015 haben wir angefangen, genau,
das war das Erste. Und das ist jetzt seit Corona abgedatet, weil die Ernährung eben total wichtig ist, in Ist besser mit dem Ernährungsdoc. Und dann hat sich das über Corona weitergezogen, weil so bis zu 500.000 Zuschauer pro Sendung der Sache einfach folgen, mit ansteigenden Einschaltquoten sogar, ne?
Genau, also wir hatten in den letzten Wochen gerade sehr, sehr erfolgreiche Wochen hinter uns auch, wo wir auch bundesweit, wenn wir sehen, das ist der NDR, ne? Das ist ja auch,
und
wir
sind im Norden,
wir laufen ja nicht gerade zur Primetime, und wenn du dann eine halbe Million Zuschauer irgendwie dann bundesweit vor den Fernseher lockst, so, dann ist das natürlich schon eine ganze Menge für so ein kleines
Format. Am Sonntagnachmittag, ne? Ja. Wenn die Sonne scheint und egal.
Jetzt kennen ja viele von euch, glaube ich, Dr. Riedel aus dem Fernsehen, weil er einfach bundesweit auch immer wieder zu sehen ist. Und eigentlich ist er immer die Hauptperson. Aber bei Ist besser, da sind Sie ja mehr so ein besserer Handlanger, was die Küchentätigkeit betrifft. Wie schmeckt Ihnen denn das, dass Sie mal nicht im Mittelpunkt stehen mit Ihrer Aktion?
Da habe ich überhaupt kein Problem. Weil Tarek ist ja der Chefkoch sozusagen hier in der Sendung, und meine Rolle ist es ja, das ist ja auch so abgesprochen, ist ja Food Benefits dazuzugeben, also so das so ein bisschen zu kommunizieren, dass wir ein bisschen Klön schnacken, so, ne? Und Tarek und
also ich plaudern.
Plaudern,
für die,
ne?
Für die Herrschaften, die nicht im Norden zu Hause sind.
Genau.
Klön schnacken.
Und ich, meine ersten Lektionen waren Zwiebeln schneiden, ne? In allen Variationen.
Mittlerweile nicht mehr so doll. Und ich finde halt auch tatsächlich, dass wir lernen ja beide voneinander. Also ich habe die Chance, also Matthias hat die Chance, dass wir so die einen oder anderen handwerklichen Kniffe irgendwie drüber geben. Man bringt das Thema Ernährung, Gesundheit und auch die Funktion der Lebensmittel dann irgendwie so in die Sendung rein. Und dadurch ergänzen wir uns einfach super. Und es ist auch immer ganz schön so. Matthias schickt dann auch mal so, wenn er dann den, weißt du, Rotkohlroulade hast du gemacht, irgendwie die eine so, dann die Fotos und fragt, was der Chefkoch dazu sagt, wie das denn umgesetzt wurde. Also
wenn ich es dann nachkoche zu Hause, ja, ne, weil es einfach toll war. Ja.
Ja. Ist wie bei uns, wie bei mir im Restaurant, in der Küche, wir haben eine sehr flache Hierarchie unter uns. Also es gibt so auch, also beim Kochen gibt es keine handlange Arbeiten. Das ist immer der ganze Prozess, den du da gehst. Also jede Aufgabe ist wichtig, bis zum Reinigen des Geschirrs nachher, was wir Gott sei Dank nicht selber machen.
Ja. Und ich habe bei Tarek tatsächlich so, es ist nicht egal, wie sauber ich die Zwiebeln schneide, ob ich die wirklich kleinwürfelig mache, wenn sie kleinwürfig sein sollen.
Ja, aber es macht ja einen Unterschied nachher, natürlich.
Ich bin beim Kochen vorher, also bevor ich jetzt hier durch Tareks Kochschule gegangen bin, ein bisschen schludriger gewesen, muss ich sagen. Da war die Schnelligkeit immer Prämisse, aber ich mache das jetzt wirklich. Ich habe mir dann auch sofort ein Messerschärfer gekauft, und zwar vom Feinsten, weil tatsächlich das ist das A und O. Das sind so Dinge, und ich habe jetzt auch tatsächlich bessere Töpfe zu Hause. Also das hat auch schon abgefärbt. So wirklich, ich habe diese Teflon-Sachen ausgemottet und jetzt bessere Töpfe. Es macht einen Unterschied. Ja. Diese Details auch, die ich von Tarek so mitnehme, das Technische, ne, ist auch ganz toll.
Also ich habe das mal Weihnachten gelernt für mich. Ich war mal Weihnachten so, ich bin immer so, er kocht ja dann für die ganze Familie so. Ich habe einen Tag, das ist der 24., da ist der Laden zu. Und auch sonst immer so 24. nicht gearbeitet. Und wenn du dann zu Hause kochst, und das war schon viele Jahre her, habe ich dann gekocht, und alle sind im Haus rumgesprungen und haben hier und da. Und hier, wir fangen schon mal an mit der Bescherung. Ne? Und ich stand in der Küche und ich war total genervt. Und habe dann eigentlich festgestellt, dass habe ich mich zurückgenommen und langsam gekocht. Und wirklich für mich das getan. Habe ich gemerkt, das, klar, in der Profiküche muss es immer zackig gehen, aber Kochen an sich ist was mega Sensibles und ganz Gefühlvolles, und man kann da mit ganz viel Hingabe was Tolles machen, und es geht einem danach auch besser. Also nicht nur durch das, durch die gesunden Lebensmittel, sondern auch der Prozess, der Weg dahin ist entspannend, entschleunigend.
Wenn du keinen Zeitdruck hast.
Ja. Bei dir habe ich immer gedacht, du bist auf der Flucht irgendwie so und dann musst du irgendwie schnell fertig werden.
Ja.
Hab ich
gesagt, genau.
Wir haben ja Zeit. Ne?
Beim Thema Zeit muss ich mal einhaken, weil ich hatte gerade mit Kollegen eine Diskussion über Thermomix. Ich habe gesagt, ein Thermomix kommt mir nicht ins Haus, weil ich liebe diese kleinen Vorarbeiten. Zwiebeln schneiden, Karotten irgendwie kleinen Würfeln etc. Und ich habe eine Kollegin, die hat irgendwie das erste Modell, also erste Jahrgang, funktioniert immer noch. Wie wichtig ist Ihnen denn das? Ich weiß, also, viele Köche haben das inzwischen.
Das hat aber bei uns einen ganz anderen Hintergrund. Also wir kochen mit dem Gerät nicht, sondern ich finde, also die Mixfunktion, die ist super und die erleichtert mir vieles. Dafür ist das Gerät theoretisch dann auch zu teuer, um es nur fürs Mixen zu nehmen. So, ne? Aber ich sage jetzt mal so, wenn jemand solche Geräte nutzt, gibt es sie auch von anderen Herstellern mittlerweile, und dadurch anfängt selber zu kochen, dann ist das ein positiver Effekt. Dann ist das definitiv ein positiver Effekt. Wenn jemand sagt, ich kenne auch Menschen, die nie was mit Kochen am Hut hatten und auf einmal machen sie irgendwelche Kürbissuppen dann in dem Gerät, dann ist mir das egal, ob das Gerät ist oder ob die so kochen. Hauptsache, sie machen das und sie lernen auch das. Bei Kulinarik ist was ganz, ganz Besonderes. Und das ist das, was du damit auch vermitteln kannst. Ne?
Aber was Sie gerade gesagt haben, Sie stellen sich dann Heiligabend hin und oder haben sich hingestellt und dann für sich gekocht.
Ja.
Dieses Haptische braucht man doch dann. Sonst ist es doch nur ein...
Nein, also oder? ich habe zu Hause auch, wir haben gerade die Tage drüber gesprochen, wir haben ja auch so ein Ding irgendwie so zu Hause stehen, also etliche Mixer, also das Küche ist irgendwie... Aber keines dieser Geräte steht in der Küche, weil ich zu Hause das gar nicht nutze. Also ich bin... Im Privaten ist es wirklich so, ich hole meine Messer raus. Ich freue mich auch immer, wenn ich die Messer dann irgendwie schärfen kann. Das ist so schon der Prozess, über den Stein rübergehen und das Ganze, das fängt damit an, und dann auch ein Gemüse in die Hand zu nehmen, zu entscheiden, was machst du damit und in welche Richtung geht das. Das ist wirklich, also wenn du es bewusst machst, ist das schon wie ein Hobby, wie eine Auszeit, die ich sozusagen, also da mache ich meinen Beruf, den ich ja auch so ausübe, ist auch mein privates Hobby dann.
Genau, man muss da jeglichen Zeitdruck rausnehmen, dann kann man da drin auch versinken, wie bei der Gartenarbeit, wo man sagt, huch, ist schon eine Stunde rum, und so muss es auch beim Kochen sein, wenn man so, da hast du recht, ne? Wenn man so beim Kochen ist und sagt, oh, jetzt ist es schon 8, boah, bis wir essen, ist es erst 9. Also wenn ich so mit solchen Gedanken da schon reingehe, das muss ich mir ganz bewusst machen, weil ich immer recht spät nach Hause komme, dass ich das, du hast wirklich recht, dann fängt man nämlich an, das habe ich früher mehr gemacht, die Zwiebeln ein bisschen luschig zu schneiden und alles schnell, schnell, schnell. Und das macht keinen Spaß.
Nee, dann artet es einen Stress aus. Dann ist es einfach nur schnell machen, damit dann was fertig ist und man was zu essen hat.
Und dann ist es eben Viertel vor 9. Dann ist es eben Viertel vor 9, aber ich habe es in Ruhe gemacht. Und es macht mir auch Spaß, mit dir in der Küche zu stehen. Und ich weiß dann auch mal ganz genau, dass wenn Tarek, wir drehen das ja alles und es ist alles spontan. Also wir haben gar kein Drehbuch. Das wird auch dann schnell mal zum Fluch.
Aber
weil Tarek ist total spontan, ja. Wir sprechen natürlich vorher die Gerichte ab, ist ganz klar. Es ist jetzt kein Blind Date, wo man sagt, mal sehen, was Tarek heute mitgebracht hat. So ist es nicht. Aber Tarek ist natürlich so jemand, wenn er auf dem Markt was sieht, was er viel schöner findet.
Dann kaufen sie das und gibt halt was anderes.
Der ist halt ein Maler dann. Ich bin so affektlabil, was das Einkaufen angeht. Ja. So, ne? Und dann sehe ich irgendwas, sagst du, oh Mensch, das ist so, das müssen wir jetzt auch noch reinbringen. Ja. Und da habe ich gedacht so, Matthias, wir haben über Sellerie und er freut sich voll auf den Sellerie.
Genau.
Und ich sage dann so, nee, der ist weg.
Heute haben wir was anderes gefunden.
Er guckt so über unsere Zuschauer und sagt so, wo ist er denn?
Genau.
Und irgendwie ist er gar nicht
woanders.
Da.
Ich bereite mich natürlich schon so ein bisschen vor, was kann ich für Storys erzählen. Und dann dachte ich auch, Sellerie, das ist der Star bei diesem Gericht. Ne? Und wenn dann plötzlich der Star ausfällt, da musst du natürlich umdisponieren. Das habe ich bei Tarek gelernt. Also erstmal immer einen Blick auf die Zutaten, weil bei Tarek ist immer für Überraschung gut. Ist ohne Kritik, das finde ich auch toll. Toll. Aber man muss halt genau gucken, was hat Tarek im Einkaufskorb. Das ist immer wieder eine Überraschung. Mhm.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Ursprung der Sendung war Corona. Die Leute wollten selber kochen. Haben Sie ja auch gemacht, haben Sie auch beibehalten. Wenn Sie so eine Mission skizzieren würden, was ist so die Mission dieser Sendung?
Also die Mission der Sendung ist, dass die Menschen verstehen, dass die Lebensmittel, die wir essen, ganz bestimmte Funktionen bei uns auf dem Körper haben. Das ist von meiner Seite her so. Und die Lebensmittel mit den wichtigsten Funktionen für uns, die Top 10 sind grüne Lebensmittel. Und das müssen wir den Leuten auch näher bringen, weil...
Grüne, also Gemüse.
Also alles, was... Genau, grünes Gemüse sogar. Mhm. Grünes Gemüse ist sogar... Da sind die Top-Lieferanten von unseren Vitalstoffen drin. Ich will jetzt nicht die roten und grünen und so weiter abwerten, weil die sind auch total wichtig. Es ist halt die Vielfalt wichtig. Und jedes Einzelne spielt eine gewisse Rolle bei der Versorgung des Menschen. Und weil wir eine schwindende Tradition, das ist meine Intention, und deshalb freue ich mich auch, das mit Tarek zusammen zu machen, weil wir so eine nachlassende Kochkompetenz in Sachen Gemüse haben, müssen wir einfach mal zeigen können, ey, das kann man so lecker machen. Und für viele ist immer so, da muss dann Fleisch dabei sein, sonst ist das nix, sonst ist das kein richtiges Gericht. Und wir sind ja sogar so schon auf diesem, muss man sagen, fast perversen Trip, dass wir sagen, Gemüse muss jetzt schon aussehen wie eine Wurst oder Gemüse muss aussehen wie ein Steak oder wir verarbeiten Gemüse so, dass es nachher aussieht wie Lachs. Muss man mal sagen, wie weit sind wir denn gekommen? Gemüse muss sich doch nicht als Lachs verstecken.
Nee.
Und, ne?
Also ich finde das total absurd, was da draußen so passiert. Und das, diese ganzen Ersatzgeschichten. Ich sag mal so, das ist ja wie eine Ersatzdroge, die du bekommst, um von dem Hauptthema runterzukommen letztendlich. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir alles viel spielerischer sehen müssen.
Ja.
Und das ist ja auch das, was wir versuchen zu machen. Deswegen sind wir auch so.
Sie kochen ja sehr viel mit Gemüse in der Sendung.
Ja, also Gemüse ist schon ein großer Anteil.
Aber nicht nur, Fisch haben wir letztens.
Wir haben Fisch, Fleisch, wir haben eigentlich alles. Wir gucken, dass wir da auch nicht übertreiben, weil ich finde es ja super, dass wir uns wirklich umfangreich und mit vielen verschiedenen Lebensmitteln ernähren. Ich habe das mal Matthias immer gesagt, so 25 Lebensmittel. Ich habe gedacht, am Tag. Ne? Und dann habe ich mal gedacht, so Matthias, hast du was jetzt
gemacht? Was soll ich da alles essen?
25 verschiedene gesunde Lebensmittel. Olivenöl, Ingwer, Kurkuma, das. Habe immer gezählt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt bei 24. Ich weiß nicht mehr, was wir jetzt noch reinhauen sollen. Und dann sagt er so, nee, die Woche.
Ja. Und das habe ich auch sehr früh gelernt.
Das schafft man. Und teilweise hast du in manchen von diesen Rezepten 10, 12 verschiedene Gemüse- oder Pflanzenarten. Und das ist ja schon super. Ne?
Ja, und das ist, wir dieses Gesamtkonzept, was wir da so vermitteln wollen, ist letztendlich, wir gehen ja weg vom also jetzt, ich will gar nicht Fastfood sagen, sondern vom industriellen Zubereiten von Speisen. Das heißt, hier kamen fertige Pakete, die hauen wir irgendwo rein und da stehen Nährwerte drauf. Das mag auch irgendwie alles so halbwegs hinhauen, aber das ist es ist sehr eindimensional. Es sorgt natürlich bei vielen Menschen für Probleme zunehmend und das richtige Kochen ist gar nicht mehr so im Trend gewesen. Es hat vor einigen Jahren schon eine Wendung genommen und das versuchen wir durch die Rezepte noch ein bisschen zu vereinfachen, weil wir auch zeigen wollen, wie einfach das eigentlich ist.
Ist es nur sozusagen ein Trend zu mehr Kochshows, weil die haben ja einen unglaublichen Boom, oder ist es auch inzwischen schon der Trend zu mehr selber kochen?
Nee, also das Thema Kochshow finde ich halt, das finde ich spannend. Da gibt es für mich immer eine Antwort. Wir haben gar nicht so viele Kochshows. Wir haben viele Shows im deutschen Fernsehen, die in denen Köche stattfinden. Aber oder es sind so, keine Kochshows. Ja. Also das, was wir haben, ist in meinen Augen eine frontale Kochsendung, die das Kochen vermittelt und auch eine Rezeptkultur weitergibt. Mhm. So. Und das davon gibt es gar nicht so viele.
Und das ist meines Erachtens die einzige, die gerade das mit gesunder Ernährung das gepaart. Definitiv.
Mit gesunder Ernährung,
und mit ernährungsmedizinischer Expertise verbunden ist. Damit sind wir Vorläufer. Ja. Und der NDR war sich ja auch ein bisschen unsicher. Das war ja erstmal so ein Testballon. Also wir testen das mal für Corona.
Ja.
Und dann hat es aber den Nerv getroffen. Und ich glaube, das ist das. Die Leute spüren, also das, was ich esse, hat mit meiner Gesundheit zu tun. Aber wie kriege ich den Bogen dahin, gesund zu kochen? Dass man selber kochen muss, ist auch klar. Aber wie kriege ich den Bogen dahin? Und ich glaube, das zeigen wir sehr beispielhaft.
Das zeigen wir wirklich. Und wir kochen wirklich sehr frontal. Das heißt, wir haben ja in jeder Sendung eigentlich immer drei Rezepte, die wir vermitteln und die Schritte durchgehen. Und das ist für mich eine Kochsendung. Und alles andere sind...
Dass ich hinterher auch weiß, was ich zu tun habe, wenn ich das essen möchte, was sie da gerade vorgekocht haben.
Also Köche sind ja, wie viele andere, dann halt auch zu Entertainern geworden in dem Ganzen. So, wir profitieren natürlich davon. Für uns ist das so absolutes Marketing-Tool, was natürlich den Berufsstand nochmal angehoben hat und eine ganz andere Ebene verschafft hat. Aber es ist so, ich höre es immer wieder, es gibt so viele Kochsendungen, aber das sind oft keine Kochsendungen. Entweder wird irgendwas gemacht, damals gab es ja einen Restaurant-Tester, wo dann die Restaurants gerettet werden. So. Das ist ja eher Voyeurismus.
Das ist was anderes.
Das ist ja eher was anderes. Ja. Dann hast du woanders was, wo Köche irgendwie gegeneinander kämpfen und irgendwas machen. Und ja, da finden auch so kleine Rezeptteile statt. Aber grundsätzlich diese frontalen Kochsendungen, so wie wir das machen, die das Kochen vermitteln, gibt's gar nicht so viele. Und ich finde, man sieht's ja, dass der gesamte Medienbereich sehr stark auf das Thema Kulinarik abschießt. Also wir haben online unfassbar viele Rezeptabrufe überall. Wir sehen, dass die Printmedien ja immer ein bisschen weniger werden, aber sich trotzdem online auf die Rezeptkultur, auf die Kulinarik dann stürzen. Und das ist auch wichtig, weil das ist was uns befasst. Also wir sind ja jeden Tag dabei. Und es gibt ja jeden Tag, meinetwegen, drei Mahlzeiten zuzubereiten. Frühstück, Mittag, Abendbrot und vielleicht noch ein Snack, irgendwie für viele. Und das ist was uns die nächsten 50 Jahre lang, 100 Jahre lang, wie alt man auch wird, dann irgendwie beschäftigt. Und deswegen ist das kein Thema, was irgendwie Überhand nimmt, sondern was wirklich immer wieder in den Fokus gestellt werden muss. Und gerade so das, was Matthias macht, finde ich ja so wertvoll, weil es einfach den Menschen auf eine einfache Art und Weise die Möglichkeit gibt, sich besser zu ernähren und gegen zum Beispiel Gesellschaftskrankheiten anzuarbeiten, ohne irgendwie in die Medikamentendose zu greifen, sondern mit kleinen Schritten schon eine Verbesserung macht. Deswegen finde ich unsere Kombi einfach mega.
Und auch zu wissen, welches Lebensmittel was macht, wofür gut ist. Weil die Lebensmittel haben ja teilweise Medikamentencharakter, wenn man sie nur ordentlich dosiert. Ich erinnere mich nur daran, dass wenn Tarek Petersilie verarbeitet, ist es ein Bund. Der ganze
und nicht Bund. Irgendwie so ein
nicht so diese kleinen Krümel aus der Gefrierpackung so zum Schluss, ne, sondern nein, das sind teilweise eigentlich Petersiliensalate und das ist auch total gut, weil das sind ja richtig, das sind die wirksamen Medikamente, die wir da reinballern mit Kräutern und das macht ja total viel Geschmack auch.
Ja.
Wenn Sie mal so sagen, also Sie sagen ja, es soll ja alles lebenspraktisch sein, die Leute sollen es nachmachen können. Haben Sie so ein paar Kniffe, wo Sie sagen, das sollte eigentlich jeder drauf haben? Also abgesehen, scharfe Messer sind schon mal und gute Töpfe sind schon mal eine Voraussetzung.
Also so, ich kann mal sagen, so KISS ist so einer meiner Lebenssätze.
KISS.
Keep it small and simple oder keep it small and stupid. Ja, so, das ist alles einfach machen, nicht zu kompliziert denken beim Kochen. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache. Die meisten haben einen Ofen zu Hause, Gemüse aufs Blech, ab in den Ofen, zack, machen viele auch. Mhm. Und das nimmt dir einfach schon mal die Angst. Das heißt, du kannst auch eine Karotte, wenn du sagst, hast keinen Bock zu schälen, dann putzt du sie halt kurz in eine Biomöhre, wird sie einfach abgewaschen, legst sie rauf und rein. Also alles erstmal wirklich, wirklich unkompliziert
einfach zu machen. Einfach halten. Ja?
Und das ist so, man kann sich auch mal so einen Kochtag machen, also wirklich wie so ein Hobby. Wenn man sagt so, ich stehe eh in der Küche, dann mache ich nicht nur eine Sache, sondern ich mache zwei.
Ja.
Und ich mache von beiden mehr.
Ja. Ja.
Und ich hole mir irgendwie so kleine Boxen, in die ich das reinmache, in die ich das einfriere, haltbar mache, einwecke. Ruhig, wenn ich eine Hühnersuppe mache, warum nicht von zwei Hühnern? So, ne? Ja. Und warum dann nicht einen Teil wegfrieren und sagen, ich habe dann beim nächsten Mal was? Wenn ich einen Linsensalat oder irgendwas anderes ansetze, warum nicht mehr und warum das nicht heiß in ein Glas abfüllen mit dem Deckel drauf, mit dem Schraubdeckel und dann sagen, dann hält sich das auch eine Woche.
Also einfach ökonomisch kochen.
Ökonomisch kochen und immer was da haben. Immer sagen so, und das ist so, das fängt bei Kindern an. So, und das wäre für mich der nächste wichtige Punkt. Wenn wir sagen so, einfach erstmal einfach denken beim Kochen, gar nicht ans Handwerk denken, das ist viel zu kompliziert. Dann mehr kochen und dann Kinder mit einbeziehen. Weil das ist die nächste Generation. Das Essen muss nicht fertig auf dem Tisch stehen, wenn die Kinder aus der Schule kommen oder wenn irgendwas ist, sondern die können in diesen Prozess mit einbezogen werden. Es macht super viel Spaß. Ich habe mit vielen Kindern schon gekocht und habe ganz viele tolle Erfahrungen damit gesammelt, weil es einfach Spaß macht und die Freude haben. Und je mehr man sie daran führt, desto einfacher ist es später im Verlauf des eigenen Lebens des Kindes sozusagen, dafür Freude zu empfinden und da auch Spaß zu haben.
Es ist doch auch so, dass was Kinder selber kochen, auch wenn es was ist, was sie eigentlich nicht essen, wenn sie es selber gekocht haben, dann
richtig,
essen sie
es. Genau, und dabei probieren sie auch mal was und wissen, so schmeckt das roh oder haben Spaß beim Schneiden und machen auch Quatsch dabei, das darf auch alles sein. Und Kinder lernen von uns ja nicht nur Sozialverhalten, die lernen von uns eigentlich alles. Ja? Mhm. Nur beim Kochen scheinen wir da irgendwie eine Ausnahme zu machen. Das überlassen wir den Fastfood-Restaurants, die Geschmacksentwicklung. Die lernen Sprache, die lernen Sozialverhalten, die lernen sich zu benehmen und denen helfen
mit
auch bei
Glück
den...
Mit Glück lernen sie das alles.
Mit Glück, genau.
Das klappt nicht bei allen Kindern.
Und denen helfen bei den Hausaufgaben, aber Essen, Glückssache. Und dabei ist das natürlich für die Entwicklung so eines Kindes wichtig, dass das Gehirn sich ordentlich entwickelt, dass das empathische, glückliche, gesunde Menschen werden. Und derzeit sind wir da in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Und das sehen wir auch, dass die Kinder ängstlicher sind, dass sie depressiver sind. Wir haben eine nicht geringe Rate an Traurigkeit und Depression, auch schon im Jugendalter. Und das hat auch was mit dem Essen zu tun. Nicht nur, es wird ja immer alles auf Corona geschoben und so, ja, es war ja Corona und so und Schulen waren zu und dies, auch das spielt eine Rolle. Aber das, was ich esse, wirkt sich auch auf meine Psyche aus und wirkt, auch wenn es richtig ist, auch antidepressiv.
Ich glaube, Corona ist nur so ein Auslöser für Dinge, die sich so langsam in unser Leben geschlichen haben schon viel früher. Und durch diese Pandemie hat es einfach alles nach oben gespult. So, es ist alles
schneller geworden. Das
viel schneller.
Ja.
Das ist zum Beispiel der Konsum von Medien irgendwie so. Ich sag mal so, wenn du jetzt kochst und die Leute haben keine Zeit zum Kochen, warum haben sie keine Zeit? Weil sie sich danach vom Fernseher setzen, um unsere Sendung zu gucken, natürlich, ne? Das auf jeden Fall.
Das ist legitim. Die gucken sie vorher, weil die
und
kommt ja zu einer Zeit.
Und Podcast kannst du auch nebenbei hören irgendwie so, das geht auch immer noch. Aber die Frage ist immer, warum du dich bei diesen Dingen so beeilst oder warum sie so stressig sind, warum du nicht den Fokus da reinsetzt und da schon anfängst zu genießen beim Zubereiten so und zu sagen, so ich bin jetzt da drin und ich mache das. Man muss sich immer fragen, warum beeile ich mich in meinem Leben überhaupt? Warum sind so diese ganzen gesellschaftlichen Sachen, wo du sagst, so dadurch kommen natürlich auch solche Sachen mit Depressionen, mit Ängsten, mit Druckempfinden. Und wenn wir einfach viel, viel bewusster durchs Leben gehen und Dinge anders betrachten, vielleicht manchmal auch ein Stück zurückgehen und sagen so, ist alles gar nicht so schlimm, ne? Also warum sollten wir das jetzt nicht machen? Dann wird das alles einfach und kriegt so eine Selbstverständlichkeit.
Genau, und da ist nämlich auch Kochen, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Gemeinschaftsaktion, genauso wie das Essen. Denn da gibt es ja auch klare Studien, die sagen, wenn Kinder gemeinsam mit den Eltern essen, das machen immer weniger, dann lernen sie auch zu essen und essen auch langsamer. Essen ist eine Gemeinschaftsaufgabe, immer schon in der Entwicklung der Menschheit gewesen. Niemand hat sich in seine Ecke irgendwie in die Höhle zurückgezogen und da
vor sich hergemampft.
Das ist immer eine Gemeinschaft. Und das ist Ritual, es ist ritualisiert. Wir lernen da bestimmte Ernährungsgewohnheiten auch kennen. Das ist total wichtig, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Ja, ich finde es auch so spannend, wie sich das entwickelt, wie auch junge Menschen auf die Dinge abgehen. Also, wenn ich kriege das ja so aus dem familiären Hintergrund, so, wenn in der Schule mal was besprochen wird, irgendwie so, hier, dein Vater hat da übrigens was gepostet und so, und das ist der Hammer, und das ist ja, also kocht er auch so zu Hause, macht er das auch und so, die haben wirklich Bock.
Ja.
Also, die haben Lust. Es gibt auch die junge Generation, die sagt so, ey, wir treffen uns einfach mal zum Kochen.
Ja.
Ne? Und die machen solche Sachen. Ja. Es kommt wieder. Ich habe das jetzt zu meiner Jugend, ich habe ja Football gespielt früher. Und da waren ja die größten Klötze irgendwie so alle da und haben irgendwie ihren Kram gemacht. Und wir haben uns in der WG immer getroffen und haben dann gemeinsam auch damals gekocht. Und das war für alle ein Highlight.
Ja.
Also es war wirklich, das Kochen war ein Highlight.
Das ist alte soziale Tradition. Und ich glaube auch, dass wir an einem Kipppunkt sind. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr Fast Food oder hochprozessierte Lebensmittel vertilgt. Wir sind schon bei 50-60% jetzt. Aber ich glaube, wir kommen jetzt an den Punkt, wo das kippt, weil die auch zum Beispiel diese veganen Ersatzprodukte, da merken manche Hersteller jetzt schon so ein bisschen das Schwächeln des Absatzes, weil die Leute gucken, drehen die Packung um und sehen, hoppla, da ist ja viel Chemie drin. Und das wird ihnen immer bewusster.
Ja.
Also dieser große Bulettenhersteller aus Amerika, der hat sinkende Absatzzahlen, wo man mal dachte, damit werden die Welt beglücken? Nein, die Leute begreifen das auch und merken den Unterschied zwischen echtem Kochen und solchen aromatisiertem Chemiekram. Und ich glaube, da sind wir an so einem Punkt und da ist die Nachfrage, ich erlebe das auch, dass 16-Jährige plötzlich bei mir im Restaurant am Tisch stehen, Hände an der Hosennaht und sagen, oh, ich wollte nochmal Danke sagen und so. Dann erwarte ich gar nicht, ein 16, ne? Da denkt man, hey, ich dachte immer, ist eher so weiblich und 50 plus oder 40 plus, was unsere Sendung so anguckt. Aber es, wie du es auch siehst,
erreicht auch die Jugend. Und das ist ja auch das, was du gerade sagst mit der Lebensmittelindustrie, das, was die machen, ist halt nicht smart, ne?
Ja.
Also es gehen immer Dinge, es ist so, ich musste mal für den NDR, ich bin auch mal auf so eine veganen Messe gegangen, ne? Also ich habe gar keine Vorurteile. Ich finde vegane Ernährung, ich finde es super. Es gibt Gerichte, die sind halt rein pflanzlich, weil sie einfach so gehören. Auch in der asiatischen Thai-Küche, da gibt es so ganz viele Dinge, die wunderbar sind. Da wird zwar nicht so dogmatisch gesehen, da kommt dann halt mal ein bisschen fermentierte Fischsoße mit rein oder sowas. Ja. Das ist da nicht dogmatisch, sondern
so ein paar Fitzel Beef dazu. Ja. Alles gut, ja. Also
und ich bin da raus und hatte wirklich bis in den späten Abend, bis in die Nacht Sodbrennen und
von dem Zeugs, was sie gegessen haben?
Ja, von diesen Geschmäckern.
Ja.
Das hat mich erinnert an irgendwelche Fertigprodukten, gekörnte Brühe und so, dass diese konzentrierte Aromatik, die da drin ist, die mir einfach nicht, also es hat nicht geschmeckt und es hat mich also wirklich gestört.
Dann also ich bin auch überhaupt nicht dogmatisch, was Essen betrifft. Und ich finde, jeder soll es so machen, wie er das für richtig hält. Vegan, vegetarisch, was auch immer. Ich mag nur diese verarbeiteten Sachen nicht. Wenn ich halt sehe, dass, so wie Sie gesagt haben, dann soll es aussehen und schmecken wie Lachs, ist aber irgendeine komische Chemiepampe. Mhm. Das ist mir einfach nicht geheuer. Ja. Das,
zusammengerührt das mit Kleister, ein bisschen Fett und Kohlenhydrate.
Möchte ich nicht essen.
Nein,
Es ist auch mangelnde Wertschätzung für das Ganze. Also wir haben das Kochen ist ja das, worüber wir gesprochen, was wir jetzt auch gemeinsam machen. Es gibt ja auch noch ganz viele Schritte davor, das Erzeugen von Lebensmitteln, was ja auch was ganz Besonderes ist. Ne, es ist ja eine ganz tolle Sache. Es gibt Traditionen, es gibt Geschichte drumherum, Entstehungsgeschichten, warum man Sachen so verarbeitet. Das heißt auch das Beizen von Lebensmitteln, das Einlegen, das Fermentieren, also alles, der ganze Weg von dem Bauern bis hin zum Verzehr, so, das ist eine ganz große Tradition, wo sich ganz, ganz viel entwickelt hat. Und ich finde, das müssen wir einfach viel mehr wertschätzen. So. Und es ist spannend, und ich habe das auch erlebt, das auch täglich im Restaurant, dass Menschen ankommen und sagen, ne, das haben wir jetzt so gemacht und die fermentieren alle wie doof und machen das und nehmen unsere Rezepte an und das macht mir jetzt auch Freude. Und die fragen auch viele, nicht nur danach, wie ein Rezept ist, sondern die aus der Hamburger Region kommen, fragen auch, wo kriegen wir das hin?
Ja, genau, genau. Denn das gute Kochen fängt beim Einkauf an.
Ja, definitiv.
Das, von den, welche Produkte sind es und da, das entscheidet mit.
Jetzt hat die Gastronomie ja diese Probleme mit der Mehrwertsteuer und mit dem Personal. Wo geht es denn so hin in der Gastronomie? Wird es schwieriger? Befürchten ja viele. Viele
ja, also Kollegen haben ja also schon Gastronomie ist wie alle Branchen mittlerweile eine große Herausforderung.
Ja.
Und so, also die Gastronomen sind natürlich dadurch, dass wir sehr viele Beschäftigte haben, die in der Gastronomie tätig sind, uns auch ein relativ hohes Umsatzvolumen, sind wir natürlich eine Branche, die immer im Fokus auch steht. Ne? Und weil es auch mit unserem leiblichen Wohl zu tun hat, mit unserer Freizeit und mit der Entspannung. Jetzt haben wir die Mehrwertsteuer. Ich weiß nicht, ob die wirklich das Problem ist. Ich glaube, dass es eher so ein tiefes gesellschaftliches Problem ist, was die Wertigkeit des Essens und des Entertainments, weil ein Restaurant ist so, zu Hause kochen ist ernähren, ins Restaurant gehen ist auch immer ein bisschen Entertainment, es ist Unterhaltung, es ist Freizeit, das ist eine Dienstleistung empfangen zu nehmen. So, und das ist das Besondere. Da sollten die paar Prozent jetzt nicht Menschen davon abhalten, nicht mehr essen zu gehen. Und auch wenn die Gastronomen ein bisschen anders kalkulieren müssen vielleicht, ist das... sehe ich das nicht so als dramatisch an. Es gibt Länder wie, wenn ich jetzt sehe, Dänemark, 25% auf alles. Es gibt Länder, die haben gastronomischen Step. Ich verstehe das nicht, dass es so gehandhabt wird, wie es jetzt gehandhabt wird. Das hat aber andere Gründe, weil es in anderen Branchen auch so ist. Ich glaube, dass die Gefahr der Gastronomie das widerspiegelt, was in vielen anderen Bereichen auch passiert. Ich glaube, die im medizinischen Bereich ist es auch so, Hilfskräfte zu kriegen, die dich unterstützen dann.
Ja. Also das Problem ist das Personal.
In allen Branchen ist sozusagen der Servicegedanke, Dienstleistung zu erbringen, mit den Händen noch was zu schaffen, das aus dieser Work-Life-Balance rauszukommen und zu sagen, so Arbeit kann ich auch erfüllen. Das wird schon ad absurdum geführt sozusagen, weil viele es gar nicht mehr glauben, gar nicht mehr verstehen können. Ich sage immer, wenn du Dinge tust, die dich glücklich machen, dann funktioniert das auch. Und du brauchst auch eine Herausforderung, um die Freizeit überhaupt genießen zu können. Ich denke nicht, dass die Gastronomie so einer großen Gefahr ausgesetzt ist. Ich glaube, dass es smarte neue Lösungen braucht, um nach vorne zu gucken, nach vorne zu denken.
Aber die smarten Lösungen meinen Sie nicht mit Kochcomputer oder sowas, was ja auch schon
Gastronomen
also, einrichten.
Nein, also wenn das irgendwann so weit kommt, dann ist das, dann sind wir an einem Ziel vorbei und dann bin ich auch aus dem Thema Restaurant raus. Also so wie ich fand es schon zu Corona-Zeiten schwierig, eingeschweißte Speisekarten zu haben, keine Tischdecken drauf. Also wir waren ja selber in einer planlosen Situation, in der wir gar nicht verstanden haben, was passiert. Und durch Corona haben wir aber angefangen, das alles neu zu verstehen und neu zu durchdenken, was schon für einen Prozess gesorgt hat. Und diese 19% Mehrwertsteuer sind nur einer der Punkte, die uns das Leben schwer machen. Die einzige Sache, die Kostensteigerung in der Gastronomie, die ich wirklich richtig gut finde, ist tatsächlich die Erhöhung des Mindestlohns, weil wir da einfach flächendeckend dafür sorgen, dass die Arbeit einen gewissen Wert hat und dass es auch...
Und dass sie auch überhaupt noch Leute kriegen.
Wir waren schon immer, wir haben eigentlich die meisten Gastronomen, die ich kenne, die es vernünftig machen, waren alle über dem Mindestlohn schon weit vorher, also bei dem, was sie zahlen. Ich glaube nur, das ist was sinnvoll ist. Viele andere Kostenerhöhungen finde ich nicht ganz so sinnvoll. Aber das wäre ein ganzes Podcast-Thema für sich.
Wir wollten es aber zumindest anreißen, weil es aktuell ist.
Wäre es nicht sinnvoll, tatsächlich das, wovon die Leute zu wenig essen, nämlich Gemüse, also auch im Einkauf fürs Restaurant und auch im Gericht von der Mehrwertsteuer komplett zu befreien? Weil so ein Steak, das kriegst du halt immer weg.
Also,
so.
Ich verstehe auch nicht im Supermarkt, warum jetzt irgendjemand noch Steuern auf eine Karotte haben muss.
Ja,
oder
genau.
So, das auf Fertiglebensmittel kann ich es verstehen.
Ja.
Ich sage mal, wir reden davon, dass wir die gesunde Ernährung in unserem Land pushen wollen. Ja.
Aber das war ja auch Ihre Forderung, Fastfood soll gerne ganz hoch besteuert werden, aber die gesunden Lebensmittel weniger.
Genau, die
Basis Lebensmittel. Hat aber noch keiner reagiert in Berlin bisher.
Nee.
Wir haben es aber eigentlich groß veröffentlicht. Also an uns liegt es nicht, keiner gelesen in Berlin.
Aber da müssen wir hin, denke ich, weil die Leute, ich im Gespräch mit den Leuten auf der Straße oder an der Supermarktkasse, da höre ich dann ja hier, Mensch, der Brokkoli, der kostet, boah.
Wissen Sie, was jetzt der Blumenkohl kostet? 4,99.
Ja.
Oh.
Ja.
Das ist echt, also gut, kann man kaufen, ja. Muss man auch kaufen, Fleisch ist nicht billiger, ja. aber das ja. schluckt man dann schon.
Genau, und da wird schon Sinn machen, die Mehrwertsteuer von runterzunehmen. Ja. Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das ist ja Grundnahrung. Mhm. Kann man auch subventionieren. Es gibt viele Länder, die subventionieren das. Ja. Da gibt es ein Staatsbrot von mir aus auch und Gemüse. Ein bestimmter Satz, ein Warenkorb muss einfach subventioniert werden.
Ja. Also es ist so, ich sag mal so, bei den Lebensmitteln ist tatsächlich die 7% Mehrwertsteuer, die da drauf sind beim Einkauf, sind ja, also sollten einen nicht davon abhalten, den Brokkoli zu kaufen. Und wenn man sagt, so ja, so ein Brokkoli kostet 5 Euro, aber wenn du zum Beispiel zu zweit, also wenn das ein vernünftiger Kopf ist und es irgendwie so ist, kannst du für zwei Personen ja auch davon kochen. Ne? Stimmt. Und du kannst ein schönes Blumenkohl-Curry davon kochen. Und haust ein bisschen Rosenkohl klein rein und ein bisschen was anderes. Und dann hast du so, hast ein tolles Gericht. Und jetzt mach mal so eine Portion mit einem nachhaltig erzeugten Stück Fleisch, was du
ist
dazu
ja,
hast.
Ist ja alles richtig. Es ist natürlich auch jetzt im Winter, ist der Kontrast im Preis einfach so groß gegenüber Sommer, Herbst und meinetwegen schon wieder fast Frühling. Da ist er auch noch teuer. Aber es ist halt jetzt schon alles relativ teuer gerade an Gemüse. Ich kaufe es auch trotzdem, weil ich kaufe immer definitiv Gemüse und Salat. Also entsprechend teurer halt.
Aber das ist dann halt auch das, was wir auch in der Sendung so oft predigen und auch sagen. So, dann guck dir die Lebensmittel an. Dann kauf schlau ein, schau es dir an. Und dieses Vorkochen und dieses Zubereiten ist ein ganz großer Vorteil, weil ich kann ja immer noch aus dem Brokkoli-Strunk, den ich vielleicht nicht nehme, kann ich immer noch eine Gemüsebrühe herstellen oder kann auch andere Dinge machen. Und Lebensmittel, wirklich, was man beim Tier ja nose to tail sagt, das geht kann ja nachher auch. Das kann ich natürlich auch
bis zum Strunk.
Von der Wurzel bis zum Blatt, so kann ich das
wird letztendlich ja
auch umsetzen.
Ja.
Und jetzt bei einem Kohlrabi zum Beispiel, das sind natürlich, wenn du im Laden bist und den kaufst, sind die Stiele natürlich alle weg. Ne?
Ja.
Aber die Kohlrabi-Blätter...
Aber auf dem Markt nicht, da kann ich mir das aussuchen, ob das dranbleiben soll oder nicht.
Das ist halt auch der Vorteil. Wenn du auf den Markt einkaufen gehst, dann kannst du natürlich auch, du gehst einmal hin an einen Stand und hast 5 verschiedene Gemüsesorten, die du reinhaust. Und die verarbeitest du gleich, ne? Das heißt, du schälst deine Möhre, deine Pastinake und machst das und hast dann schon mal 5 von deinen 25 Lebensmitteln, die du in der Woche haben sollst, hast du schon mal in der Tasche.
Und den 25. finden sie dann jetzt ja auch, ne? Nachdem sie wissen, dass es nicht an einem Tag sein muss.
Schaffen wir aber auch.
Ja. Ja, bisher erstmal herzlichen Dank.
Der Ernährungsmythos.
Wir haben auch für euch wieder einen Ernährungsmythos mitgebracht. Es gibt so viele, man glaubt es immer gar nicht. Und der heutige Ernährungsmythos, Herr Dr. Riedel, Saft ist gesünder als Softdrinks. Stimmt das?
Nein.
Nein.
Saft enthält sehr viel mehr Fruchtzucker. Wir würden, wenn wir so einen Orangensaft trinken, würden wir niemals 4-5 Orangen essen, dann werden wir schon satt. Mhm. Man trinkt einfach vom Saft mehr und bekommt mehr Fruchtzucker dabei. Und dadurch ist das echte Obst gesünder als der Saft. Einfach wegen der Fruchtzucker.
Ja.
Das ist ein Fruchtzucker.
Erstaunlicherweise in Frankreich, wo ich im Urlaub war, im Sommerurlaub letztes Jahr, da gab es immer Orangensaft dazu. Das ist Standard da. Also frisch gepresster O-Saft. Ich habe ihn immer abbestellt, hat aber nichts genützt. Aber
Frühstück.
Ja, zum Frühstück.
Das macht Sinn, weil wir dann Mineralien besser aufnehmen, also in der Kombi schon.
Mhm.
Aber die Frage ist immer, wie groß ist das Glas, ne?
Ja, gut, das ist bei den Franzosen nicht so riesig.
Genau,
ja.
Und da reicht zum Beispiel so ein kleines 100 Milliliter Glas völlig in Ordnung. Das ist auch gar kein Problem, da ist die Fruchtzuckermenge verschwinden.
Okay.
Also in der Größe ja, aber wenn man so ein richtiges großes Glas hat, dann nicht.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Ihr habt uns ja auch wieder Fragen zugeschickt und ein paar wollen wir wieder gerne beantworten. Barbara hat uns geschrieben, in einer früheren Podcast-Folge erwähnte Dr. Riedel das kurze Aufwärmen in der Mikrowelle. Können Sie nochmal sagen, ob Mikrowelle vereinbar ist mit gesunder Ernährung? Barbara hat nämlich gehört, eine Blumentopferde, eine halbe Minute in die Mikrowelle und alle schädlichen Mikroorganismen sind erledigt. Und jetzt würde sie natürlich gerne wissen, kann sie noch aufwärmen? Wir haben das nämlich in der Folge empfohlen, wenn man sozusagen sein Essen ins Büro mitnimmt und dann aufwärmt, oder ist das jetzt ganz schädlich?
Ja, das stimmt auch mit der Blumentopferde nicht. Eine halbe Minute reicht nicht aus, um die sozusagen keimfrei zu machen.
Ja.
Das ist eben das Problem bei der Mikrowelle. Wenn ich ein verkeimtes Essen habe und ich mache das warm und es ist innen nicht so richtig einmal heiß geworden, dann ist es auch nicht keimfrei. Also dann können sich, falls sich da Keime vermehrt haben, tatsächlich in relevanter Menge auch drin befinden. Aber man muss sagen, Mikrowelle ja, okay, kann man verwenden. Wenn man durch diese Hitzen werden bestimmte Nährstoffe vermindert, aber andere wiederum verbessert in der Aufnahmefähigkeit für uns. Das heißt, manche leiden ein bisschen drunter, aber manche profitieren davon, einfach erwärmt zu werden. Deshalb kann man die Mikrowelle tatsächlich auch einfach verwenden. Es ist so, dass man aus Studien weiß, dass Antioxidantien in der Mikrowelle eher noch ein bisschen mehr Schaden nehmen, weil tatsächlich ist das also ziemlich heiß teilweise, wenn ich dann auch übertreibe. Da reichen ja schon Sekunden
merkt
aus.
Merkt man ja auch, wenn man es rausholt. Genau. Ohne Handschuh geht da meistens nichts.
Richtig. Es ist halt nicht so, wie wenn ich es im Topf mache und ich mache es schon und ich habe das in der Hand und es fängt jetzt an, ein bisschen warm zu werden. Und es ist genau die Temperatur. Bei mir ist es bei der Mikrowelle so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tarek, da ist es so, irgendwie finde ich den Punkt nicht. Entweder ist es zu kalt oder ist es innen zu kalt und außen zu warm und schon so.
Ich habe keine.
Du hast keine. Okay. Ich bin.
Ja, aber bei uns hier im Büro zum Beispiel in der Redaktion haben wir einfach nur eine Mikrowelle, aber kein Herd. Ich könnte jetzt nicht meinen Topf mitbringen und dann schön langsam rühren genau. Und es warm werden lassen.
Sind vielen Büros halt so. Ich bin auch kein großer Freund davon.
Aber Sie sagen, im Büro
machen.
Ist es okay.
Ja, kann man
okay,
machen.
Okay, Barbara.
Ist hat Vor- und Nachteile, aber ich persönlich mache es halt immer noch mal ganz old fashioned. Ja. Es sei denn, ich nehme diese eingefrorene Suppe zu spät raus, dann freue ich mich natürlich über die Mikrowelle.
Also ich finde, bestimmte Produkte leiden geschmacklich drunter. Eine Kartoffel zum Beispiel in der Mikrowelle, finde ich, ist also schrecklich. Die ist natürlich im Topf erwärmt, ein bisschen Brühe und so, immer besser als so.
Ja, oder man dreht sie so ein bisschen mit.
Ja, das ist. Also es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Also bei mir passt die Mikrowelle, ich habe so viele andere Sachen da und ich habe auch so, ne, das braucht man keine Mikrowelle.
Sie
das
können sich auch einmal alles frisch kochen. Dafür sind sie ja Koch.
Bei dir brennt ja auch nichts an, Tarek.
Ne? Ja, das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Also meine Jungs in der Küche verfluchen mich manchmal. Ich habe letztens Erbsensuppe gekocht, irgendwie so, weil ich dachte, so für einen Imbiss unten, so habe ich gedacht, kochst du Erbsensuppe, so dann habe ich mal nicht aufgepasst und ja, das passiert auch.
Solange der Rauchmelder nicht auslöst, ist es nicht ganz so schlimm.
Genau, wenn eine Suppe anbrennt und ach ja.
So, wir haben ja auch immer viele Hörerinnen und Hörer und Zuschauer und Zuschauerinnen in der Schweiz und in Österreich. Und uns hat Dominik aus der Schweiz geschrieben, sie ist Kinderärztin. Ich lese einfach mal ihre Frage vor. Ich hätte eine Frage bezüglich Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Ich ernähre mich, denke ich, recht gesund. Viele Nüsse, Hülsenfrüchte, ab und zu Fisch, wenig Fleisch und Fertigprodukte etc. Nun habe ich meinen Omega-3-Index und die Omega-6 bestimmen lassen und bin etwas erschrocken vom Ergebnis. Der Index ist 1,5. Die Ratio, ist das richtig so? 10. Sagt Ihnen das?
Das Verhältnis, ja, okay. Genau.
Der Gesamtwert der Omega-3-Fettsäuren ist normal, die Omega-6-Fettsäuren sind eher zu hoch. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf einen Omega-3-Index von 4 bis 8 kommen soll. Supplemente nehme ich nun schon, da bin ich aber auch unsicher, wie hoch dosiert ich die nehmen sollte. Ich gleiche bei meinen Kindern 4 und 6 Jahre, das gleiche bei meinen Kindern, also auch da supplementiert sie. Sie essen kaum Fisch und sicher keine Algen, die Kleine isst nie Fisch. Ich gebe den beiden auch ein Supplement, auch da bin ich bezüglich der Dosierung unsicher. Und sie würde einfach gerne wissen, ist das jetzt ungünstig für die Darmflora? Soll sie das lassen bei den Kindern?
Nee, tatsächlich ist das, hier ist ja noch auch die Besonderheit, das ist eine Hörerin aus der Schweiz. Und in der Schweiz ist jetzt nicht unbedingt so bekannt für den Verzehr von Seefischen. Natürlich gibt's das auch in der Schweiz.
Ja, aber nicht so wie hier
ist ja nicht
in
wie
Hamburg.
Früher. Ne, nicht so wie in Hamburg. Ja. Wir essen auch schon mal Heringssalat auf dem Fischbrötchen, sogar schon am Morgen. Das ist für einen Schweizer, glaube ich, nicht vorstellbar. Mhm. Aber ein Index von 1,5 ist extrem niedrig. Alles unter 2 ist grottenschlecht. Ehrlich gesagt, es ist eines der tiefsten, von dem ich gehört habe. Der tiefste, den ich so gehört hatte, war bis 1, den wir selber in der Praxis gemessen haben, war 1,8, 1,7. Und ab einer solchen, so einem Index nimmt die Wahrscheinlichkeit für entzündliche Erkrankungen zu. Für Kinder, das ist ja jetzt hier eine jüngere Frau, für Kinder ist es so, Kinder brauchen die Omega-3-Fette zum Entwickeln des gesunden Gehirns. Und die Ärztin aus der Schweiz tut gut daran, ihren Kindern Supplemente zu geben. Die sind, was stand hier, 6 Jahre alt, 4 und 6. Bei 4 und 6 empfiehlt man so rund 600 Milligramm Omega-3-Fettsäuren. Es ist altersabhängig. Ab 12 Jahren gilt die Erwachsenendosierung von 2000 Milligramm am Tag. Also das Vierfache. Ne?
Das
also
sind 6, dann Tabletten oder?
Das wären Fischöl- oder Algenölkapseln oder Algenöl. Mhm. Ja. Mhm. Und das Problem ist, dass unsere Ernährung, weil sie sehr reich ist an hochprozessierten Lebensmitteln, und das erreicht auch solche Mittelschichtfamilien leider, sind einfach nicht mehr so Omega-3-Fettsäurereich wie die von unseren Vorfahren. Mhm. Die haben halt auch viel Grünkram gegessen. Der Grünkram war ursprünglich. Und da sind auch Omega-3-Fettsäuren drin, Fisch sowieso. Deshalb würde ich da schon raten, auch für die Kinder zu supplementieren. Wichtig ist, dass man diese Fischöle zu fettreichen Mahlzeiten nimmt, sonst werden sie nicht aufgenommen. Mhm. Und es gibt leider auch schlechte Performer, also solche Menschen, die das schlecht aufnehmen. Und zwar um den Faktor 10. Das heißt, hier haben offenbar eine Familie, die das Zeug richtig schlecht aufnimmt. Mhm. Aber es ist gut, dass sie es gemessen hat. Ich würde, wenn sie schon 2000 Milligramm genommen hat, Zuhörerin, dann würde ich gucken, habe ich das zu fettreichen Mahlzeiten genommen? Wenn nicht, dann zu fettreichen Mahlzeiten nehmen. Sonst Dosis, muss man sagen, bei diesem schlimmen Wert verdoppeln. Empfehlenswert ist ab 8, nicht 4-8%, sondern ab 8. Und wenn man krank ist, also Autoimmunerkrankungen hat, eher über 10. Mhm. So in kurz. Da kann man schon eine eigene Sendung für machen.
Herzlichen Dank. Patrick hat uns geschrieben, im Sommer des Jahres 2013 hatte ich eine Sigma-Resektion, vorausgegangen waren mehrere Oh, das ist ein schwieriges Wort.
Divertikulitiden. Ich lese
danke,
das hier gerade
danke,
mal mit,
dass
ne?
Sie mir das abnehmen, also die eine OP unerlässlich erscheinen ließen.
Genau, das sind kleine Ausstülpungen im Darm, die man bekommt, wenn man sein Leben lang zu wenig Ballaststoffe gegessen hat. Das ist Divertikulitis, also diese Aussackungen sind eine Zivilisationskrankheit.
Okay. Und Patrick schreibt, nach dieser vermeintlich erfolgreichen Operation hatte ich von Beginn an Verdauungsbeschwerden, im Wesentlichen obstipative. Trotz der Einnahme von Resolor hat sich dieser Zustand nicht verbessert. Ich nehme jetzt eine Kombination von Napicosulfat und Bisacodyl in unterschiedlicher Dosierung. Da die körperliche Reaktion darauf unberechenbar ist, wird mein ganzes Leben dadurch dominiert. Dem sei noch hinzugefügt, dass ich mich sportlich betätige, schlank bin, mich vernünftig ernähre, wenig trinke und nicht rauche. Für eine Hilfestellung ihrerseits wäre ich überaus dankbar, denn so ist das Leben schwer erträglich.
Das ist ja hier...
Darmbeschwerden, ja, die genau. Der Patrick hat.
Da fehlt ja der Enddarm sozusagen. Ja. Der soll ja nochmal dafür sorgen, dass der Stuhl, da wird noch Wasser entzogen. Aber hier ist auch die Aufnahme von Substanzen gestört. Mhm. Ich würde hier tatsächlich empfehlen, in einen Schwerpunktpraxis zur Ernährungsmedizin zu gehen, um mal die Ernährung einmal zu analysieren. Nach jeder Darm-OP ist eine Ernährungstherapie streng indiziert, wird aber nicht gemacht, weil es noch nicht so verbreitet ist. Aber in diesem Fall einmal im Internet gucken, beim Bund Deutscher Ernährungsmediziner, www.bdm.de, einmal gucken, wo ist die Schwerpunktpraxis in der Nähe. Hier sehe ich gerade israelitisches Krankenhaus, das ist ja Hamburg.
Ja,
ne?
Genau.
Also hier in der Umgebung einmal eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, so wie das Medikum Hamburg, hingehen, analysieren lassen. Hier muss man gucken, wie viel Ballaststoffe werden jetzt aufgenommen. Das ist total wichtig. Wahrscheinlich viel zu wenig. Mm. Und versuchen halt von diesen Medikamenten runterzukommen. Man muss auch gucken, besteht eine Mangelernährung? Das prüft man alles. Das kriegt man mit Ernährung wieder hin. Hier wird ja die Lebensqualität ganz erheblich beeinträchtigt.
Weil man dauernd Durchfall hat? Oder was ist
die... Also Verstopfung. Er hat ja hier eher Verstopfung.
Ja.
Und das ist schon sehr, sehr unangenehm.
Meinshaft.
Und Verstopfung führt wieder zu weiteren Aussackungen, die er ja schon hatte.
Ja, ja.
Diese Aussackungen haben sich ja entzündet, weil er Verstopfung hatte. Und jetzt hat er erst recht Verstopfung.
Okay.
Das heißt, wir können warten, wann die nächsten kleinen Aussackungen wieder kommen, die sich dann auch wieder entzünden. Und deshalb muss man hier eine Ernährungstherapie machen. Mhm. Man kann schon mal gucken, als erste Hilfemaßnahme mit der MyFoodDoctor-App mal gucken, wie viel Ballaststoffe nehme ich zu mir. Die mappt das nämlich. Einfach eingeben, was ich esse.
Mhm.
Und dann einmal schauen, liege ich unter 30. Das fürchte ich hier. Das ist eine erste Hilfemaßnahme. Dann die Ballaststoffe erhöhen, vorsichtig. auch trinken, gucken, reicht das mit dem Trinken? Und wenn das in der eigenen Initiative nicht hilft, dann in so eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Unbedingt.
Herzlichen Dank.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Und wir reden die ganze Zeit über das Essen und es steht vor uns auf dem Tisch. Herr Rose, was haben Sie uns denn mitgebracht? Sie haben ja schon ein bisschen vorgekocht.
Ja,
wir
ja,
sind also, küchentechnisch, haben wir es ja nicht so hier, haben nee, wir nicht so viel.
Aber wir gefahren? Ballaststoffe haben wir mitgebracht.
Genau, ja. Genau. Das hätte, das
darf ich mal aufmachen.
Ich jetzt? Wollte ja? gerade sagen, der Fall von eben, der zeigt ganz deutlich, das, was wir jetzt haben auf dem Tisch,
das riecht aber gut.
Sind Ballaststoffe pur. Ne? Das sieht toll aus.
Was haben wir hier? Darf ich auch mal aufmachen?
Ja.
Ah, ich sehe schon unsere geliebten Nüsse, da hat sich eine festgeklebt.
Walnüsse.
Walnüsse. Ja.
Das ist Selleriesalat?
Genau, das ist ein Selleriesalat.
Jetzt und, haben Sie den Sellerie. Heute hat er ihn mitgebracht, genau. Herr Riedel. Was haben wir hier? Petersilie, ja, in rauen genau. Also Mengen.
Ich sage ja immer so, dass, also Kräuter finde ich immer super. Also immer dazu, ruhig rein und so diese Deko-Kräuter kannst du gleich weglassen, wenn dann richtige Mengen dazu
Sie geben. Sie meinen Deko-Kräuter, in dem jetzt ja, hier so ein Plättchen also rauf tut oder
ja
drei.
Total, das ist ja totaler Quatsch.
Das ist lächerlich, oder?
Ja, das ja. sieht auch nicht wirklich so viel besser aus und nee. Muss auch nicht sein. Ne? Aber Petersilie schmeckt wirklich extrem lecker und man kann damit ganz, ganz viel machen. Deswegen gebe ich das auch immer so ganz zum Schluss dazu. Ich habe die auch jetzt nicht mit vermengt, sondern so extra mitgebracht, sodass jeder das selbst dosieren kann. Und dann?
Ich finde ja auch, mir ist aufgefallen, dass wenn man beim türkischen Gemüsehändler einkauft, dann kriege ich ja so einen Buschen an Petersilie für, weiß ich nicht, 1,50 oder so.
Ja.
Und wenn ich das bei mir auf dem Markt kaufe, ist jetzt auch nicht ganz spärlich, im Supermarkt sind das so 5 Stängelchen, wo dann so ein bisschen Petersilie dranhängt.
Ja. Aber da haben das, ja die Orientalen eine andere Tradition, ne?
Muss ja, man das mal
so
stimmt.
Du hast ja Petersilien-Salat, es gibt ja auch, das ist ja so mit Couscous oder Bulgur dann letztendlich, wo der Petersilienanteil nicht so ist, dass du da ein bisschen Petersilie reinmachst, sondern es ist schon eher so 1:1 oder teilweise auch Schwerpunkt-Petersilie so. Und das ist, es ist auch extrem lecker, ne? Also
meine Mutter, die besorgt mir jedes Jahr Petersilienwurzeln im Herbst. Die kriege ich hier nicht in Deutschland oder in Hamburg. Und dann topft sie mir die schon ein. Und wenn ich dann da bin im Herbst, dann bringe ich die immer mit. Und damit komme ich über den ganzen Winter, weil ich kann immer wieder frisch ernten.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche U-Bahn-Linie hier fährt. Ich glaube, hier, da wo wir jetzt gerade im Studio sitzen, da kann man einfach rausgehen zur U-Bahn, ein paar Stationen zum Isemarkt fahren. Und da sind wirklich sehr viele regionale Erzeuger. Da kriegt man, das ist immer so ein bisschen verschrien als ein teurer Markt, aber da gibt's wirklich richtig direkt vom Erzeuger. Es gibt auch ein paar andere Märkte, ob nun Blankenese oder
wir haben viele Ludwig schöne und so. Märkte und ich bin sicher, auch in eurem Umfeld gibt es tolle Märkte, wo man dann einfach beim regionalen Bauern, der da verkauft, oder eben auch beim Händler, der es aus der Region bezieht, tolle Sachen kaufen kann. Und das ist auch immer alles bezahlbar, finde ich.
Ja, und also wer das nicht will oder das nicht kann, es gibt eigentlich in jeder Region gibt es so eine Art Lieferservice, so eine grüne Kiste oder Solavi, solidarische Landwirtschaft. Das gibt auch die Food-Kooperation, das ist Einkaufskooperation, wo dann auch zum Beispiel Dinge wie Hülsenfrüchte mit angeboten werden. Da gibt es verschiedene Stützpunkte. Hier in Hamburg gibt es auch ein paar. Ich habe mit denen auch schon mal zusammengearbeitet. Das ist toll, weil du bekommst da wirklich alles.
Ja, ist toll, aber ich gehöre auch zu denen, die immer sich inspirieren lassen. Ich weiß auch vorher nicht, womit ich nach Hause komme, wenn ich auf den Markt gehe.
Ja, aber also das hast du bei sowas
ja,
auch.
Ja, das ist.
Da musst du halt auch machen.
Ja, aber da muss ich nehmen, was die mir einpacken. Ich mag es mir lieber selber aussuchen.
Aber was ich jetzt an diesem...
was essen wir denn hier? Orientalischen...
Das ist ein orientalischer Linsensalat.
Linsensalat. Und ich finde, wir essen viel zu wenig Hülsenfrüchte. Wie schmeckt's?
Köstlich.
Wir essen viel zu wenig Hülsenfrüchte und das finde ich total toll. Jeder sollte sich so ein Repertoire an Hülsenfrüchtengerichten angewöhnen und das hier ist ein super Beispiel dafür. Mm. Das sieht auch, wer es jetzt nicht sehen kann.
Ich mache jetzt noch mal ein kleines Schälchen hier, weil der arme Axel da unser Kameramann ist.
Und?
Der muss uns jetzt zuschauen, das ist ja auch nicht fair, oder?
Ja.
Axel, kriegst du auch mal was zum Probieren.
Und es schmeckt so.
Gut, um zuzuschauen.
Also es schmeckt Umami, ne?
Ich finde Linsen einfach so...
Aber eben nicht zu orientalisch, weil es wird einem sonst sehr schnell mal zu gewürzig. Das ist mal köstlich.
Ja, und das ist halt auch so das Spannende. Also jetzt so Linsen sind ja auch so eigentlich eine Rundumversorgung. Es ist ja so...
Ich finde so ein bisschen wie Fleisch. Man hat so das Gefühl, man hat was zu beißen.
Also wenn du jetzt sagen würdest, da ist auch ein bisschen Fleisch drin, würde ich sagen, ja, ich glaube dir.
Ja.
Ist aber nicht.
Nee.
Da fehlt nichts.
Nee, sind das unterschiedliche Linsen?
Ja, ich bin ja immer so. Ja,
Ich habe ja immer schwarze Beluga.
Das sind Beluga, das sind Berglinsen grüne, mit drin. Genau. Da sind dann gelbe und rote Linsen mit drin. Hm. Das ist so. Also ich habe immer verschiedene Mischungen. Ich koche die Linsen auch immer gerne.
Darf ich noch einen kleinen Nachschlag?
Ja, auf jeden Fall.
Klar.
Ich bringe Ihnen dann das Glas, wenn es leer ist, vorbei.
Ja, sehr gerne. Ja, lass auch gerne alles hier.
Nein.
Doch, kein Problem. Da sind auch zwei Lorbeerblätter drin. Ich höre, das merkt man so. Finde ich, es hat so einen leichten, man merkt, das hast du Kurkuma mit drin. Ne?
Aber nicht zu viel. Das wird mir nämlich immer schnell
Kurkuma?
Zu orientalisch. Ja,
ja, wenn man es drin hat, so Kreuzkümmel ist auch immer so ein Gewürz, was für viele so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich glaube, dass das Zusammenspiel der Gewürze ganz wichtig ist. Also bei mir ist halt auch immer mal ein Knoblauch mit dran.
Oh,
also
das
eher mehr als wenig.
Aber
so.
Solange es frischer Knoblauch ist, ist es ja in Ordnung.
Ja,
den kann man auch gerne hochdosieren.
Mhm.
Das ist gesundheitlich toll. Mhm. Und wer will, kann ja in diesen orientalischen Salat auch noch, das haben wir hier in dem Kochbuch auch drin, der kann auch noch seinen Girsch aus dem Garten und den Löwenzahn mal drunter mischen.
Machen wir dann im Frühling, da wächst er wieder ohne Ende.
Genau, weil nämlich diese Urkräuter, ja, die was unsere Vorfahren auch gegessen haben, die haben noch viel mehr Bitterstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe als das, was wir so jetzt an Hochzüchtung haben. Ne? Also und kostet nichts. Also das jetzt nochmal zu dem Thema Geld sparen. Ne?
Ja, also wer uns jetzt nur zuhört und uns aber nicht sieht, wir mampfen gerade jetzt diesen orientalischen Linsensalat aus dem Kochbuch, den Herr Riedle und Herr Rose geschrieben haben.
Ich zeig's mal in die Kamera.
Und es, es schmeckt großartig.
Total lecker. Und ich glaube auch, dieser Umami-Geschmack entsteht auch ein bisschen durch die Cashewnüsse. Ja. Ganz fein gemahlene Cashewnüsse.
Mhm.
Also das ist sozusagen veganes Essen, mega gesund.
Sehr
ja, super. Vor allem ist es, du kannst es auch als Beilage zu irgendwas anderem nehmen nachher. Du kannst es als kleines, jetzt gerade wenn wir jetzt denken, so wir sind jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn du kleine Feiern hast, irgendwie so, wenn du ein Silvesterfest hast, wenn du eine Weihnachtsfeier hast, egal was
du
hast. Geburtstag.
Oder könnte man das auch warm einfach essen?
Selbstverständlich.
Das ist nämlich super.
Weil das ist im Winter jetzt ja auch warm. Linsen wärmen ja irgendwie auch.
Für die Redaktion.
Ja, das kannst du warm machen.
Ja.
In der Mikrowelle. Ne?
Ja, nö, aber du kannst natürlich auch, wenn du solche nicht. Gläser hier hast zum Beispiel und die Gläser zum Beispiel kleiner hast, könntest du auch auf dem Herd ein Wasserbad machen.
Mhm.
Es ist ein Wasserbad stellen.
Stimmt. Ja. Herr Riedel kleckert hier.
Ja, tut
sieht
mir leid.
Man nicht, wenn ich man nur zuhört.
Ich versuche nämlich den Sellerie-Salat.
Ja, ich habe da oben noch die Nüsse raufgehauen. Deswegen
ist
es
ja auch
so
sehr löblich. Ich mag Sellerie eigentlich nicht besonders, aber ich probiere das jetzt trotzdem.
Ja.
Warum?
Weiß ich nicht, weil Sellerie gehört für mich irgendwie in die Suppe.
In die Suppe, ne?
Ja.
Und das ist schade.
Ich weiß.
Und
Sellerie ist so super.
Darf ich mir auch was auftun,
ja, gerne.
Rose? Und
gerne.
Ist das, was
Sie wissen ja, wie es schmeckt.
Was wir bei Ist Besser mit dem Ernährungstalk eben auch machen, was wir klassische Sachen, wo die Leute sagen, hier, so eine Rübe.
Ja.
Steckrübe, das würde meine Mutter noch graue Haare von kriegen, weil sie das im Krieg essen musste.
Ja, ich weiß.
Ja. Aber das ist super Gemüse.
Ne? Ja,
aber sagen Sie, das, was jetzt aussieht, das hätte der Holzwurm da was hinterlassen. Was ist das?
Ich habe jetzt das Rezept, das ist ein bisschen abgewandelt. Ich habe obendrauf zweierlei Nüsse sozusagen. Ich habe gemahlene Haselnüsse ein bisschen im Ofen geröstet und habe die oben noch drauf gemacht.
Perfekt.
Muss aufpassen, dass ich das...
Das ist so ein bisschen die Varianz, die hier drin ist. Und den Sellerie in dünne Streifen.
Schmeckt aber schön knackig.
Mhm.
Schmeckt nicht so sellerig.
Nee, das ist auch die Sache, ne?
Mhm.
Ich glaube, wenn es nicht gesagt hättest, dass der Sellerie drin ist, Frau Jessen hätte es nicht gemerkt, oder?
Nee, hätte ich wahrscheinlich... Ja, was hätte ich denn gedacht, was es ist? Ich weiß es gar nicht.
Mhm.
Hat aber nicht diesen extremen Sellerie-Geschmack.
Mhm.
Ja, das ist dieser extreme Sellerie-Geschmack kommt ja eigentlich auch da erst zur Geltung. Das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mit der Suppe, da kommt er ja ganz klar durch. Und das ist auch das, was dem einen oder anderen vielleicht auch den Grund liefert, dass man Sellerie nicht so lecker findet, weil er dann sehr intensiv wird. Ein Sellerie zum Beispiel in dünne Scheiben geschnitten oder in Scheiben grundsätzlich. Ja. Salz, ein bisschen Pfeffer, Olivenöl, ab in den Ofen, Knoblauch ran. Dann hast du ein ganz tolles Gemüse, das du zum Beispiel zum Wild machen kannst. Mhm. Du kannst ein Stück Fisch dazu bereiten. Kannst es aber auch so nehmen und dann einfach auch dazu Nüsse servieren. Dann bist du auch schon durch und es ist extrem lecker.
Also das
ist wirklich total köstlich.
Auch für die Arbeit super, weil man es nicht erwärmen muss. Und es ist total knackig und frisch.
Und schmeckt überhaupt nicht nach diesem typischen Sellerie-Geschmack.
Nee, gar. Und so ist es. Dieser Aha-Effekt, das ist übrigens total wichtig, dieser Aha-Effekt, der ist sehr häufig am Ende unserer Sendung da, dass man sagt, jetzt nehme ich so eigentlich irgendwelche altbackenen Gemüsearten. Und Tarek mischt das mit Kräutern und Gewürzen so toll zusammen, dass ich nicht selten, und habe schon viel erlebt bei Tarek, überrascht bin, dass es wirklich total anders schmeckt als erwartet. Ja. Und das ist das, und das ist eigentlich, jetzt kommen wir ja sozusagen auch zum Schluss, aber das ist eigentlich genau unser Auftrag, dass wir zeigen wollen, so geht vegetarisch, veganes Essen, selber gemacht, Hochgenuss, und man erwartet es nicht, ja. Das, ich finde, Frau Jessen hat es gut zusammengefasst.
Es ist sehr, sehr knackig, sehr, sehr stimmig, sehr, sehr rund und pikant. Und was ist denn das, was so cremig ist da drin?
Ich nehme mal gern saure Sahne. Ja. In dem Fall habe ich das, pimpe ich das noch mit Olivenöl. Und es ist so, als würde man eine Mayonnaise auf Basis von der sauren Sahne machen. Die hat auch
weil man ja denkt, oh, das ist jetzt ganz schön gehaltvoll, ist es dann aber gar nicht.
Es ist saure Sahne und Olivenöl. Es ist Salz, Pfeffer. Es ist ein Hauch Honig noch mit dran, so für das Ganze. Ein bisschen was Säure. Ich nehme immer sehr gerne so Apfelessig, den ich auch manchmal ein bisschen einkoche. Und durch das Einkochen geht diese aggressive Säure weg. Und ich brauche keinen zusätzlichen Zucker.
Weil der dadurch, ist ja schon immer
ein bisschen süßlich. Der ist dann so ein bisschen da drin und dann...
Sowas gibt's auch von der Nahrungsmittelindustrie. Mm. Stellt das ja her.
Ja.
Bloß, dann haben wir Carrageen da drin, Bindemittel, und dann haben wir viel Zucker da drin und auch noch künstliche Aromen. Und damit wird so ein Selleriesalat, wenn ich ihn, sagen wir, von der Stange kaufe, zu etwas richtig Ungesundem. Mm. Da ist zwar Gemüse drin, aber durch die Beimengung ist es einfach ungesund. Und niemand von der Nahrungsmittelindustrie macht da so ein leckeres Haselnuss-Walnuss-Topping drauf. Ne?
Nein, und Sellerie ist ja auch ein Gemüse, was schnell Farbe annimmt durch Sauerstoff. Dann ist immer was drin, was die Oxidation verhindert. Und das sind auch so Zusatzstoffe, die uns ja grundsätzlich auch Probleme machen. Die sowieso, wenn Menschen sowieso schon so ein Säureproblem haben, dann das noch dazu haben. Dann hast du vermeintlich Gemüse, was du zu dir nimmst, und hast dann noch Zusatzstoffe drin, die das Gemüse dann entweder länger haltbar oder optisch schöner machen, die dann den Effekt, den das Gemüse eigentlich hat, dann wieder in die andere Richtung bringen.
Ja, es neutralisiert einen Teil des Gemüseeffekts, genau.
Ja, also herrlich. Die Rezepte findet ihr in den Shownotes oder den Hinweis darauf, wo ihr sie findet. Und Herr Rose, Sie können gerne wiederkommen, weil so, wer sowas mitbringt hier zu essen, ich finde das schön, dass ich mal nicht nur zuschauen muss, sondern auch da hier zulangen durfte jetzt. Das war sehr köstlich.
Ich werde jetzt Podcast-Caterer.
Ja, das finde ich super. Weil wir reden immer über das Essen, aber meistens gibt es nicht mehr als ein paar Nüsse und ein Wasser. Also,
wir dürfen uns sonst immer nur Bilder angucken.
Da haben wir es heute ein bisschen besser gehabt. Also ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei wart und dass ihr reinhört, zuschaut. Und herzlichen Dank, Herr Rose.
Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Riedel.
Gern. Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt zu gesunder Ernährung und Tipps bekommen wollt, dann folgt mir auf Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter bei My Food Doctor. Eine extra Ernährungsdoc-Show gibt es im April 24 in Flensburg, Lübeck, Hannover und Düsseldorf. Es sind noch Karten vorhanden.
Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen. Podcast von Funke.